Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Willkommen zum Onda Info Nummer 65. Heute eine Sendung zum 30. Jahrestag des Putsches in Chile. Schon in einer Woche wird es dann ein brandaktuelles Spezial zum WTO-Ministertreffen in Cancun geben. Der September ist der Monat Chiles. Am 18. wird die Unabhängigkeit von Spanien gefeiert, am 4. werden die Präsidenten gewählt. Am 11. gedenkt man der einzigen sozialistischen Regierung, die durch eine Wahl an die Macht kam. Am 11. September 1973 wurde sie weggeputscht, ihre Mitglieder, ihre Unterstützer, Tausende von Chilenen wurden ermordet.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina, y pagarán su culpa los traidores. Jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Am 20. September 2001 sagte der US-amerikanische Präsident George Bush: Die US-Amerikaner fragen sich, warum hassen sie uns? Sie hassen uns wegen dem, was sie hier sehen in diesem Saal, eine demokratisch gewählte Regierung. Ihre Führer dagegen wählen sich selbst. Sie hassen uns wegen unserer Freiheiten, wegen unserer Religionsfreiheit, wegen unserer Meinungsfreiheit, wegen unserer Wahlfreiheit, wegen unserer Freiheit, uns versammeln zu können und nicht einer Meinung sein zu müssen. Man könnte sich fragen, wer denn in jenem Saal einen demokratisch gewählten Präsidenten sah. Interessanter ist es aber, zusammen mit einem so gebildeten Menschen wie Herrn Bush einige geschichtliche Ereignisse Revue passieren zu lassen.
Thank you.
Am 3. März 1970 wurde eine Regierung mit all den Freiheiten, die er zitiert, in Chile gewählt. Sehr bald begann Washington, die Regierung der Unidad Popular, angeführt vom Sozialisten Salvador Allende, zu torpedieren. Wie gewohnt war auch die CIA dabei. Am 11. September 1973 schließlich wurde die Regierung von den chilenischen Streitkräften unter der Führung von General Augusto Pinochet weggeputscht, der Präsident ermordet. Hasste damals die USA die Demokratie, die Religionsfreiheit etc.? Oder hatte sie vielleicht andere Gründe, den Putsch vorzubereiten?
Chile wird das Kupfer aufgrund einer souveränen Entscheidung verstaatlichen. Eine souveräne Entscheidung, die sogar in den Resolutionen der UNO verankert ist, welche den Staaten das Recht zusprechen, ihre grundlegenden Ressourcen zu nationalisieren.
Der amerikanischen Gesellschaft selbst wäre es gewiss nützlich, die Sicht von ihrem Bauchnabel abzuwenden. Ein Jahr nach dem Angriff auf dem World Trade Center in New York erinnert sich der chilenische Schriftsteller Ariel Dorfman an eine Episode seiner Jugend. Diese rief bei ihm die anti-US-amerikanischen Gefühle hervor, welche normalerweise die Umtriebe der Nordamerikaner in der ganzen Welt erwecken. Hier einige Fragmente aus seiner Erzählung.
Nach mehr als 30 Jahren erinnere ich mich besonders an diesen unerträglichen nordamerikanischen Rotzlümmel, der neben dem Schwimmbecken der Bäder von Huawei spielte. Das etwa dreijährige Kind tat das Unmöglichste, um die Stille und den Zauber unseres ruhigen und warmen chilenischen Abends zunichte zu machen. Es schien unmöglich, dass seine Mutter, eine blonde Gringa, bei einem solchen Krach schlafen konnte. Aber da lag sie auf dem Bauch mit ihrem Bikini auf einer Liege. Sie machte keinen Anstand, das Brüllen ihres satanischen Kindes zu bändigen. Ich versuchte erfolglos, mich auf den Sonnenuntergang zu konzentrieren, der glühend rot die nahen Berghänge der Anden hinunterglitt. Ich wanderte 1954 aus den USA nach Chile aus. Als 12-jähriges Kind, das kein Wort Spanisch sprach und dessen einziger Wunsch es war, so bald wie möglich ins New Yorker Paradies zurückzukehren. Jenes Kind empfand die brutale Kälte des stillen Ozeans und der südchilenischen Seen als einen persönlichen Affront. Trotzdem, ich habe mich nach und nach in dieses Land und in diese Sprache verliebt und sogar in den Humboldtstrom, der die Küste umspült. Als unwiderrufbaren Beweis meiner chilenischen Identität schwadronierte ich mit meiner Macke, lange Zeit in den eisigen Gewässern meines Adoptivvaters zu gleiten. Ich tat so, als würde ich nichts von dem verstehen, was das Kind zu mir sagte. Ich versuchte, mich in einen monolingualen Spanisch sprechenden zu verwandeln, in einen Chilenen, dessen Land von dieser ausländischen Kreatur besetzt wurde. Dieser kleine Yankee-Knirps und seine fahrlässige Mutter bemächtigten sich dieses ruhigen Schwimmbeckens, dieses großartigen Teils der chilenischen Natur, als wären sie ihre unbestrittenen Eigentümer. Damals war es für mich keineswegs absurd, sie als Anhang der vielfältigen Formen zu empfinden, welche die USA anwandte, um ihren Hinterhof in Lateinamerika zu kolonisieren. Die Tatsache, dass die schlummernde Mutter und ihr brüllendes Kind im Badeort von Huawei keine Ahnung hatten, dass sie diese imperiale Geschichte verkörperten, machte sie in meinen Augen noch schuldiger. Was mich am meisten an den US-Amerikanern störte, mich, der ja einer von ihnen gewesen war, der ähnlich wie sie unsensibel und gewissenlos war, war ihre blinde Unschuld, ihr Unvermögen zu kapieren, wie ihre usurpierenden Körper und ihre schallenden Kehlen die Welt belästigten. Das Kind kam in die Nähe des Beckenrandes und fiel plötzlich ins Wasser. Ich zögerte. Nach meiner Erinnerung habe ich mich ein paar Sekunden in einer Passivität verschanzt, die ich als mörderisch bezeichnen würde. Das Kind tat nichts, um sich zu retten. Es bewegte nicht einmal verzweifelt seine Arme. Es versank bloß im kristallklaren, kalten Wasser. Still und langsam ging sein Körper unter, und ich, mit ähnlicher Langsamkeit, sah diesem Untergang zu. Heute denke ich wieder über meine Gleichgültigkeit angesichts des Schauspiels des Absinkens nach. Es war nicht meine Angelegenheit, was dem Kind passieren würde. In einer gewissermaßen perversen Art und Weise hatte die Rotznase seine gerechte Belohnung und auch seine Mutter. Es könnte sein, dass ich in dieses Ereignis eine Menge von dem hineinprojiziere, was später stattgefunden hat. Noch hatte die CIA den Putsch gegen die demokratische Regierung in Chile nicht ausgeübt. Washington die Contras in Nicaragua noch nicht bewaffnet. Die Todesschwadronen in El Salvador noch nicht trainiert. Auf jeden Fall muss meine Lähmung einem dichten Knäuel von Beleidigungen und Ressentiments entspringen. Vielleicht ist die Zeit gekommen, dass Sie auch leiden, wie wir. Vielleicht sollten Sie aufhören zu glauben, dass wir immer bereit sein werden, Ihre ins Schwimmbecken gefallenen Kinder zu retten. Es vergingen einige Sekunden. Ich sprang dann ins Wasser und zog es heraus, legte das keuchende und wieder brüllende Kind an den Rand des Beckens. Sein Geschrei muss eine besondere Dringlichkeit ausgesprochen haben, denn nun wachte seine Mutter auf und rannte zu uns. Ihre überschäumende Dankbarkeit verblüffte mich so, dass ich vergaß, so zu tun, als würde ich kein Englisch sprechen, und wir konnten uns in anregender und, welche Überraschung, angenehmer Weise unterhalten. In diesem Badekurort von Jawel machte ich eine meiner grundlegenden emotionalen und intellektuellen Erfahrungen meiner geteilten Existenz, den Versuch, das US-amerikanische Volk von der Politik seiner Regierung zu unterscheiden. Dabei versuchte ich tatsächlich, beide widersprüchlichen Seiten meines Lebens, meiner Vergangenheit, zu versöhnen. Die USA haben eine unmessbare Macht, Gutes oder Schlechtes zu tun. Der Gebrauch, den sie von dieser Macht machen, muss unter Berücksichtigung ihrer eigenen Prinzipien von Toleranz und Freiheit beurteilt werden.
Am 11. September 1973 wurden tausende Gewerkschafter, Studenten und Arbeiter verhaftet, im Stadion von Santiago de Chile eingesperrt und ermordet. Ein Auszug aus einer Erzählung des deutschen Schriftstellers Mark Obert.
September 1973. Ich habe Angst. Von überall her dringt das Gebrüll von Männern in meine Ohren. Die Männer erteilen Befehle. Und es macht diesen Moment so unwirklich, dass die Herumkommandierten keinen Laut von sich geben. Es ist, als gäbe es sie gar nicht. Als gäbe es nur mich. Als gelten all diese Befehle nur mir. Ich spüre Hände meine Schultern packen, mich mal in die eine, mal in die andere Richtung zerren. Ich spüre Gewehre in meinem Rücken. Ich werde geschlagen. Mit der flachen Hand auf den Hinterkopf, mit Gewehrkolben in die Seite. Plötzlich soll ich stehen bleiben. Irgendwo vor mir brüllt jemand: Name! Ungefähr alle 10 Sekunden. Das Wort hallt nach wie in einer Kathedrale. Alle 10 Sekunden erhalte ich einen Schlag auf den Hinterkopf, als Zeichen, dass ich einen Schritt nach vorne gehen soll. Name, Schlag, Schritt. Ich werde den nächsten Schritt von alleine gehen, warte auf Name, höre es, mache einen Schritt und stoße an jemanden. Ein Hieb in die Magengrube versetzt mir einen gewaltigen Schmerz, ich kriege keine Luft, mir wird schlecht, ich will zu Boden sinken. Da packt mich jemand am Ohr und zieht mich hoch. Er brüllt mir direkt ins Ohr: Nur bewegen auf Befehl. Er spricht mich nicht an, ich bin ein Ding, das wie auf Knopfdruck reagieren soll. Er will, dass es funktioniert. Er brüllt: Name! Er schlägt es. Es geht einen Schritt voran. Es funktioniert. Name, Schlag, Schritt. Name, Schlag, Schritt. Name! Es wartet auf den Schlag. Was ist? Wo bleibt der Schlag? Es zittert. Es wirft den Kopf hin und her. Es braucht einen Befehl. Endlich. Name! Dann ein Schlag. Aber eine andere Stimme direkt ins Ohr: Verdammt, Name! Es hat verstanden. Es sagt seinen Namen. Es erhält einen Schlag auf den Hinterkopf. Weitergehen. Es geht. Schlag auf den Hinterkopf. Linksrum. Es geht nach links. Schlag auf den Hinterkopf. Stillgestanden. Es steht still. Es kriegt die Augenbinde vom Kopf gerissen. Es wird vom Tageslicht geblendet. Es kriegt einen Schlag auf den Hinterkopf. Da hochgehen und warten, bis der Name aufgerufen wird. Langsam erkennt es Tribünen. Es erkennt Menschen, die auf Tribünen sitzen. Es erkennt vor sich einen Rasen. Es stolpert Stufen hoch an Sitzreihen und Soldaten vorbei. Es setzt sich. Es begreift, es ist im Nationalstadion. Es sagt sich: Ich bin so gut wie tot.
Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita. Santigua, gloria y penas, se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera.
Der Handlanger von damals, der Vollstrecker des großen Verbrechens, wird heute nicht mehr gebraucht. Der chilenische Schriftsteller Ariel Dorfman.
Seit Jahren schon denke ich an die Hände des Generals Pinochet. Jene Hände, die demnächst, heute, morgen, kommende Woche, die unentrinnbare und beschämende Behandlung erleiden, der Angeklagte auf der ganzen Welt unterzogen werden. Ich sehe die Szene vor mir, male sie mir bildlich aus. Ein großer, kräftiger Mann wird die Hände, an die ich schon seit langer Zeit denke, festhalten, wird die Finger in schwarze Tinte drücken und anschließend vorsichtig, um die Kleidung des Generals nicht zu beschmutzen, seine Fingerabdrücke nehmen. Ein Daumen, der Zeigefinger, jetzt noch dieser Finger. Von diesem Moment an wird das Blatt mit den 10 Fingerabdrücken zu den Gerichtsakten des Mannes gehören, der 17 Jahre lang mein Land regiert hat. Diese Hände werden den von Richter Guzman wegen Entführung und Mord angeklagten Bürger Augusto Pinochet Ugarte bei der Polizei identifizieren.
Am 11. September 1973, vor seinem sicheren Tod, verabschiedet sich Salvador Allende vom chilenischen Volk aus dem umkämpften Präsidentenpalast über das Radio.
Sie werden mich weiterhören. Ich werde immer unter Ihnen sein. Zumindest die Erinnerung an mich. An einen würdigen Menschen, der der Sache des werktätigen Volkes die Treue hielt. Das Volk soll sich verteidigen, aber es soll sich nicht opfern. Das Volk darf sich nicht unterjochen und quälen lassen, aber es kann sich auch nicht erniedrigen lassen. Werktätige meines Vaterlandes, ich glaube an Chile und seine Zukunft. Andere nach mir werden auch diese bitteren und dunklen Augenblicke überwinden, in denen der Verrat versucht, sich durchzusetzen. Sie sollen wissen, dass eher früher als später wahre Menschen auf breiten Straßen marschieren werden, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Es lebe Chile. Es lebe das Volk. Es leben die Werktätigen. Dies sind meine letzten Worte. Ich habe die Gewissheit, dass mein Opfer nicht umsonst sein wird. Ich habe die Gewissheit, dass es zumindest eine moralische Lektion sein wird, die die Feigheit und den Verrat strafen wird.
Am 11. September 1973 wurde ein Traum in Blut und Asche vernichtet. Spätestens an diesem Tag wurde die Frage, ob der US-amerikanische Imperialismus bereit ist, jederzeit ein ihm nicht konformes System blutig niederzuschlagen, endgültig beantwortet. Ein Traum ist ein Ziel, noch lange nicht der Weg dorthin. Wer aber die Träume der Arbeiterklasse zerstört, geht gegen die Richtung der Geschichte. Die letzten Worte von Salvador Allende dagegen weisen den Ausgebeuteten den Weg in die Zukunft, in den Sozialismus. Sie sollen wissen, dass eher früher als später wahre Menschen auf breiten Straßen marschieren werden, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen.
Siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.